Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Tausende Menschen sind heute in Köln gegen Rechtsextremismus und Rassismus auf die Straße gegangen. Nach den Ausschreitungen von Hooligans Ende Oktober, den jüngsten islamfeindlichen Demonstrationen und dem Brandanschlag von Forra wollten sie Präsenz zeigen. Oberbürgermeister Rother sagte, die Kundgebung zeige, dass Köln bunt und nicht braun sei. Mit dabei waren bekannte Musiker wie Wolfgang Niedecken und die Band Black Föss.
Ein lautes, ein deutliches Zeichen gegen Fremdenhass wollten sie setzen. Politische Parteien, Gewerkschaften, Fußballfans, die Kirchen und die türkischen Gemeinden. Ein breites Bündnis für Toleranz und Weltoffenheit. Motto: Keine Nazis auf unseren Plätzen. Eine Initiative Kölner Künstler hatte dazu aufgerufen.
Die Leute sollen über dieses ganze Thema wirklich vernünftig nachdenken, sich nicht manipulieren lassen. Nicht irgendwelchen Rattenfängern auf den Leim gehen.
Keine Nazis auf unsere Plätze. Wir müssen einfach ganz klar und deutlich machen, dass wir unsere Straßen eben nicht den gewalttätigen Menschen überlassen. Wir sind ganz klar und eindeutig gegen jede Form von Gewalt.
Vor 7 Wochen war es in Köln an derselben Stelle bei einer Hooligan-Demo gegen Salafisten zu schweren Ausschreitungen und Krawallen gekommen. Fast 50 Polizisten wurden dabei verletzt. Die Bilder von den Straßenschlachten hatten die Kölner schockiert. Gruppierungen wie Hogesa oder Pegida offenbaren einen Riss in der Gesellschaft.
Unser sozialer Friede ist gar nicht so stabil, wie wir häufig denken. Ich glaube, es reichen Kleinigkeiten oder kleine Provokationen, wie beispielsweise der Aufmarsch von Salafisten, denken Sie an die Scharia-Polizei, um unser soziales Gefüge durcheinander zu bringen und unser Zusammenzuleben ernsthaft oder empfindlich zu stören. Und ich denke, das ist wichtig, dagegen zu halten.
Das haben mehr als 15.000 Menschen heute in Köln getan. Die Veranstaltung sollte Symbolcharakter haben und dem Rassismus etwas entgegensetzen.
Die rechtsextreme Szene in Deutschland bekommt offenbar immer mehr Zulauf. Der neue Präsident des Bundeskriminalamtes Münich habe diese Entwicklung kürzlich auf der Innenministerkonferenz dargestellt, berichtet die Zeitung Welt am Sonntag. Bundesweit kommt es danach zu deutlich mehr fremdenfeindlichen Straftaten. Weiter heißt es in dem Bericht, das Bundesamt für Verfassungsschutz gehe von etwa 10.000 gewaltbereiten Rechtsextremen aus. Ein Jahr nach Korruptionsermittlungen im Umfeld von Präsident Erdogan ist die türkische Polizei mit einer landesweiten Razzia gegen Anhänger der Gülen-Bewegung vorgegangen. Mehrere Journalisten und Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden wurden festgenommen. Erdogan sieht die Anhänger Gülens hinter den Korruptionsvorwürfen. Er wirft ihnen vor, Polizei und Justiz zu unterwandern, um die Regierung zu stürzen.
Polizeieinsatz auch auf dem Gelände der regierungskritischen Zeitung Zaman. Zahlreiche Mitarbeiter versammelten sich vor dem Gebäude und konnten zunächst Verhaftungen verhindern. Der Chefredakteur hatte mit Polizeiaktionen gerechnet, da Tage zuvor auf Twitter vor geplanten Verhaftungen gewarnt wurde. Das ist ein Anschlag auf die Medien, es ist ein Schlag gegen die Freiheit, die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit. Kurz darauf wurde er verhaftet. Im Visier der Polizei, Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung, zu der auch die Zeitung Zaman gerechnet wird. Die Bewegung ist benannt nach dem islamischen Prediger Fethullah Gülen, der seit Jahren in den USA lebt. Lange galten Gülen und Präsident Erdogan als Weggefährten. Jetzt sind sie erbitterte Feinde. Erdogan wirft Gülen vor, die Justiz unterwandert zu haben. Denn bereits vor einem Jahr war es zu Polizeiaktionen gekommen. Aber damals ermittelte die Justiz gegen korrupte Ministersöhne und gegen die Familie Erdogans. Heute schlug der Präsident zurück. Man hat Internetanbieter und Zeitungen gestürmt. Journalisten sind verhaftet worden. Solche Dinge passieren nicht in Demokratien. Im ganzen Land kam es heute Morgen zeitgleich zu Polizeiaktionen, bei denen mehr als 30 regierungskritische Journalisten, Polizisten und Staatsanwälte verhaftet wurden. Damit hatte Erdogan seine Drohung wahrgemacht, er werde das Gülen-Netzwerk bis in die letzten Winkel verfolgen und zerstören.
Die UN-Klimakonferenz in Lima hat sich auf erste Eckpunkte für einen Weltklimavertrag geeinigt. Die Vertreter von 195 Staaten verständigten sich darauf, bis Ende März nationale Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen vorzulegen. Zudem wird Entwicklungsländern beim Klimaschutz finanzielle Unterstützung durch die Industrienationen zugesichert. Der Kompromiss soll den Weg für ein verbindliches Abkommen ebnen, das im kommenden Jahr in Paris beschlossen werden soll.
70% der tropischen Gletscher weltweit stehen im Konferenzland Peru. Seit Jahren schmelzen die wichtigsten Wasserreservoirs des Landes dahin. Klimawandel in Südamerika. Bei Sao Paulo vertrocknen Stauseen. Es regnet weniger, dafür wird es heißer. Jeder redet vom Klimaschutz. Die Erderwärmung soll auf höchstens 2 Grad begrenzt werden. Nach unzähligen Konferenzen in den letzten Jahren war die Euphorie groß, dass nun in Lima endlich der Wurf für ein globales Weltklimaabkommen gelingt. Herausgekommen ist ein dünnes Papier, das trotzdem gefeiert wird. Mit diesem Text, da bin ich mir absolut sicher, werden wir alle Gewinner sein. Eckpunkte für einen Weltklimavertrag, der Ende nächsten Jahres in Paris beschlossen werden soll. Bis dahin allerdings muss viel nachgelegt werden.
Wir haben nun ein Ergebnis, das alle Möglichkeiten eröffnet, zu einem ambitionierten Klimavertrag zu kommen. Das wird nicht von selbst geschehen. Das wird starke Anstrengungen bedürfen und vor allem noch mehr Flexibilität bei allen Vertragsstaaten.
Gestritten wurde über die Finanzierung und die Lastenverteilung zur Reduzierung der Erderwärmung. China will erst von 2030 ab mit einer Minderung seiner Emissionen beginnen. Enttäuschung bei Umweltaktivisten.
Zum einen, dass von Industrieländern zu wenig Zusagen für die zukünftige Klimafinanzierung gekommen sind und dadurch aber auch gerade von vielen Schwellenländern eine Blockade gewesen ist und die dann verschiedene Regelungen, die man fürs nächste Jahr braucht, um die Klimaschutzverpflichtung zu bewerten, verwässert haben.
2 Wochen Verhandlungen vorbei, die Euphorie ebenfalls geblieben. Da sind sich Umweltschützer einig, ist nur der kleinste gemeinsame Nenner.
Auf tagesschau.de finden Sie weitere Einzelheiten zu den Beschlüssen des Klimagipfels sowie einen Kommentar dazu. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen in Japan hat das rechtskonservative Regierungsbündnis einen klaren Sieg erzielt. Nach ersten Ergebnissen erreichte die Partei von Regierungschef Abe zusammen mit ihrem Koalitionspartner erneut die absolute Mehrheit. Abe wollte sich mit den Neuwahlen seinen Kurs in der Wirtschaftspolitik bestätigen lassen. Japan steckt seit Jahren in der Krise.
Alles richtig gemacht. Jeder gewonnene Sitz ein Plastikröschen. Es wird ein Blumenmeer für den rechtskonservativen Wahlsieger Shinzo Abe, den amtierenden und zukünftigen Premierminister Japans. Ich bin erleichtert, dass wir unsere Koalition mit der Kometo-Partei fortsetzen können. Aber dieses Mandat ist auch eine große Verantwortung. Allerdings, denn nur jeder Zweite geht wählen. Ein Demokratie-Desaster. Wie auch der Zustand der Opposition. Zersplittert, kein Konzept. So steht am Ende der deutliche Sieg der liberal-demokratischen Partei. Der Juniorpartner, die buddhistische Kometo, sichert ihr die wichtige Zweidrittelmehrheit. Dass nur eine einzige Partei das Sagen hat, das macht mir Angst. Ich war nicht wählen. Ich habe nicht das Gefühl, dass Politik etwas mit meinem Leben zu tun hat. Die Neuwahlen verkaufte Abe als Referendum über seine Wirtschaftspolitik. Japan kämpft seit Jahren gegen ökonomischen Stillstand. Abe war angetreten, das Land auf Wachstum zu trimmen, mit einer Geldschwemme, Konjunkturspritzen und Reformen. Doch eine Mehrwertsteuererhöhung im April stößt Japan in die Rezession. Das Mittel der Wahl? Neuwahl. Nach der aber doch alles beim Alten bleibt.
Japan verharrt in politischer Monokultur. Premier Abe hat jetzt zwar eine satte Mehrheit, aber hat er auch die Kraft und den Willen, sich durchzusetzen gegen die mächtigen Interessengruppen in seiner Partei, um endlich Reformen einzuleiten? Viele Japaner haben starke Zweifel daran.
In den USA hat der Senat den Haushalt für 2015 gebilligt und damit einen Verwaltungsstillstand abgewendet. Der Etatentwurf umfasst mehr als 1 Billion Dollar und war zuvor schon vom Repräsentantenhaus abgesegnet worden. Das Haushaltsjahr hatte bereits am 1. Oktober begonnen. Die Finanzierung der meisten Bundeseinrichtungen ist jetzt bis September 2015 gesichert.
Gut 2 Wochen vor dem Ende des internationalen Kampfeinsatzes in Afghanistan ist Bundesverteidigungsministerin von der Leyen in Kabul mit Präsident Ghani zusammengetroffen. Zentrales Thema war die Folgemission Resolute Support. In den kommenden 2 Jahren sollen etwa 12.000 Soldaten, unter ihnen bis zu 850 Deutsche, das Land bei der Ausbildung und Beratung der Sicherheitskräfte unterstützen. Von der Leyen warnte vor einem zu schnellen Abzug und schloss auch einen Einsatz nach 2016 nicht aus.
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Hartmann bestreitet, seinen früheren Parteifreund Edati vor möglichen Ermittlungen wegen Kinderpornografie gewarnt zu haben. Edati hatte mitgeteilt, Hartmann habe ihn vor einem Jahr über Erkenntnisse des BKA informiert und sich dabei auf den damaligen Präsidenten Zirke bezogen. Hartmann erklärte dagegen, Edati habe mit ihm zwar über seine Befürchtung gesprochen, gegen ihn könne ermittelt werden, keineswegs aber habe er Hartmann dabei Informationen von Zirke weitergegeben. Der CDU-Politiker Andreas Schockenhoff ist tot. Er starb in der vergangenen Nacht im Alter von 57 Jahren. Schockenhoff war seit 1990 Mitglied des Bundestages und seit 2005 stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion. Als langjähriger Koordinator für die deutsch-russische Zusammenarbeit setzte er sich kritisch mit der Politik des russischen Präsidenten Putin auseinander. In den beiden Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga gab es keinen Sieger. Der Tabellenzweite VfL Wolfsburg trennte sich von Aufsteiger SC Paderborn 1:1. Und auch die zweite Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach endete 1:1.
Mehr als 30.000 Zuschauer in der ausverkauften Bayer-Arena sahen ein gutes, ein interessantes Bundesligaspiel. Borussia Mönchengladbach in Weiß machte den Auftakt. Doppelpass Max Kruse, Patrick Herrmann, 7. Spielminute. Beiden Teams war die unter der Woche vorausgegangene Europapokalbelastung nicht anzumerken. Leverkusen zunächst mit mehr Spielanteilen, 18. Spielminute. Hakan Calhanoglu mit der Leverkusener Führung. Zu viel Platz für Calhanoglu und Torhüter Jan Sommer etwas zu weit vorm Tor. 5 Minuten vor der Halbzeitpause, dann im Anschluss an einen Eckball Ruhl Brauers, der mit aufgerückte Innenverteidiger, Gegenspieler Toprak zu weit weg, 1:1 der Halbzeitstand. Ein Ergebnis, mit dem Gladbachs Trainer Lucien Favre gut leben konnte und 10 Minuten nach dem Seitenwechsel Ruhl Brauers beinahe mit seinem zweiten Treffer wieder nach einem Eckball. Die Begegnung jetzt ausgeglichen, viele Standardsituationen, Hakan Calhanoglu, am Ende ein leistungsgerechtes 1:1 nach einem spannenden Fußballnachmittag.
Die Tabelle. Herbstmeister Bayern München schon 9 Punkte vor den zweitplatzierten Wolfsburgern. Dahinter 3 Mannschaften punktgleich, Leverkusen, Mönchengladbach und Augsburg. Schalke ist 6. Die zweite Hälfte wird angeführt von Paderborn, dann Köln, Mainz, Berlin und Hamburg. In der Abstiegszone Dortmund, Bremen und Schlusslicht Stuttgart.
Skiflug-Weltmeister Severin Freund hat im russischen Nizhny Tagil seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der 26-jährige Bayer landete im ersten Durchgang zwar früher als die Konkurrenz, doch 131,5 Meter und Punkte für schlechten Wind bedeuteten Rang 1 vor dem Norweger Fannemehl und dem Österreicher Kraft, der mit 138 Metern einen Schanzenrekord aufstellte. Das Finale musste wegen des starken Windes abgebrochen werden. Severin Freund wurde oben auf dem Anlaufturm zu seinem 10. Weltcupsieg gratuliert.
Beim Slalom im schwedischen Åre fährt Felix Neureuther hier links im Bild auf Platz 2 vor. Der Garmisch-Partenkirchner hatte nach einem starken ersten Lauf Platz 1 erobert. Im zweiten Durchgang verpasst er dann nur knapp seinen 10. Saisonsieg. Trotz 25 Hundertstel Rückstand ist der Österreicher Marcel Hirscher am Ende 10 Hundertstel schneller als Neureuther. 3. wird der Russe Alexander Koroschilow. Mit Platz 7 komplettiert Fritz Dopfer ein starkes deutsches Slalomergebnis in Åre.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 15. Dezember.
Ein Ausläufer des Tiefs zwischen Island und Norwegen zieht vom Nordwesten zur Landesmitte und sorgt für Regen und Schnee. Heute Nacht regnet es örtlich im Süden. Später kommt auch im Nordwesten von der Nordsee her Regen auf. Zum Teil fällt Schneeregen. Morgen verlagert sich das Regenband zur Mitte. Oberhalb von 500 bis 600 Metern schneit es. Im Süden bleibt es bedeckt und regnerisch. Auflockerungen und Sonnenschein gibt es vom Oberrhein bis nach Sachsen, später auch im Nordwesten. Heute Nacht an der Nordsee Sturmböen, morgen im Oberharz. Sonst weht der Wind in der Nordhälfte mäßig bis frisch, in Böen stark. In der Nacht 9 Grad im Breisgau und -4 bei klarem Himmel in den Mittelgebirgen. Morgen werden zwischen 1 Grad im Harz und 11 im Süden erreicht. Am Dienstag im Südosten bedeckt und gebietsweise Regen, sonst Sonne, Wolken und Nebel, im Norden örtlich Schauer und einzelne Gewitter. Am Mittwoch von Westen her sehr windig bis stürmisch mit vielen Wolken und Regenfällen, auf den Bergen anfangs noch Schnee. Donnerstag weiter unbeständig und sehr mild.
In den Tagesthemen um 22.45 Uhr informiert sie Thomas Roth über die Hintergründe der Razzien in der Türkei. Außerdem, warum die Regierung in Japan auch ohne Wirtschaftserfolge Wahlen gewinnt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.